Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 13. Juli, 7.07 Uhr ist es Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr auch mit dabei seid am Pommes-Tag in den USA. Heiß und fettig.
Ja, heiß und fettig, aber ein herrlicher Tag. Ich liebe Pommes, ja. Also ich könnte, wenn ich mir es erlauben könnte, würde ich ständig Pommes essen.
Ja, wer nicht? Also meine Kinder würden es, du wirst, deine Tochter wahrscheinlich auch. Alle.
Ja. Ach, Pommes sind großartig. Das heißt, mit diesem Gedanken, also so einen herrlichen Tag sozusagen, ich esse heute Mittag, glaube ich, Pommes. Ja, das trage ich jetzt mal schon mal im Herzen. Und voller Vorfreude darauf präsentieren wir euch heute diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Vor dem Abflug nach Tokio, Handball-Bundestrainer Gislason äußert sich zum Leistungsstand seiner Mannschaft und zur Torwartfrage.
Ja, da frage ich mich, warum eigentlich nicht Pommes da was dazu sagt. Pascal Henz würde ja heute irgendwie auch zu dem Tag passen. Stimmt. Aber gut, naja gut. Nach der EM, die ZDF-Experten Mertesacker und Kramer ziehen ein Fazit.
Die mögen bestimmt auch gerne Pommes, könnte ich mir so vorstellen.
Ja, aber die dürfen ja jetzt, also zumindest einer davon.
Mertesacker muss sogar Fish and Chips, was führt anders an ihm vorbei, ne? Und drittes Thema, vor dem NBA-Finalspiel Nummer 4, verwandeln die Suns den Matchball oder gleichen die Bucks aus? Pommes passt auch gut zur NBA.
Na, allerdings, ja, da muss man. Wobei das ja im Vergleich zu den anderen US-Sportarten verhältnismäßig schnell geht. Da sollte man besser nicht rausgehen und Pommes holen, sonst hat man die Hälfte verpasst.
Das stimmt, aber es gibt ja Pausen.
Außerdem haben wir natürlich. Ja, das stimmt allerdings, genau. Ja, gut. Also außerdem, wir haben natürlich auch wieder die Dreierkette, klar. Die Gewinner, die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder. Und wir gucken zurück, was denn so alles in der Sportgeschichte passierte am heutigen Tag, aus gegebenem Anlass mit zwei etwas anderen WM-Rückblicken.
Und Olympia in Rio steht ja ganz kurz bevor. Nee, nicht in Rio. Olympia in Tokio steht ja auch ganz kurz bevor. Und die Frage, wer darf die deutsche Fahne ins Olympiastadion von Tokio tragen, die ist noch offen. Es gibt eine lange Kandidatenliste. Datenliste des DOSB mit Namensvorschlägen, die wurde schon veröffentlicht und es wurde bekannt gegeben, dass erstmals in der Geschichte eine Fahnenträgerin und ein Fahnenträger ausgewählt werden.
Ja, aber die Frage ist natürlich, wer soll das werden? Ne? Wählen dürfen Athletinnen und Athleten und auch wir Fans. Die Stimmen fließen zu je 50% in die Wertung ein und das gewählte Duo wird am Tag vor der Eröffnungsfeier in Tokio dann bekannt gegeben. Aber wen würden wir wählen, Malte? Wir nehmen uns mal je zweimal knapp 40 Sekunden Zeit, um unser Fahnenträgerpärchen zu küren.
Also erstmal vorweg, alle, die auf der Liste stehen, haben es auch irgendwo verdient. Und dass ein Duo gewählt wird, finde ich super, tolles Zeichen. Aber welche Kriterien sollte man anlegen, um die würdigsten KandidatInnen da auszuwählen? Soziales Engagement, sportlicher Erfolg, Verkörperung des olympischen Mottos, dabei sein ist alles. Ich denke, die Mischung macht's da und würde vor allem SportlerInnen aus Sportarten wählen, die medial bei Olympia im Fokus stehen und ansonsten gerne auch mal wieder verschwinden. Meine Wahl daher eher eine Außenseiterwahl, aber Elli Seitz, die Turnerin, hat sportliche Klasse und ist mit ihrem Engagement gegen psychische Gewalt im Turnen ein absolutes Vorbild, das medial deutlich mehr in den Vordergrund gerückt werden sollte. Und dann vielleicht dazu noch eine Hockeylegende wie Tobias Hauke, zweimal Olympiasieger und Bronzemedaillengewinner von Rio, ein Aushängeschild dieser Sportart. Er hätte es auch aus meiner Sicht absolut verdient, jetzt bei seinen vierten Spielen diese Ehre zu erleben. Das wäre meine Wahl. Was sagst du?
Ja, tatsächlich habe ich schon abgestimmt und mich für Isabel Werth und Andreas Toba entschieden. Isabel Werth ist die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, Reiterin aller Zeiten übrigens. 10 olympische Medaillen, 6-mal Gold, 4-mal Silber, 9-fache Weltmeisterin, 20-fache Europameisterin, 14-fache Deutsche Meisterin, Gigolo, Zerchmo, Weihegold. Sie machten jedes Pferd zu einem ganz besonderen und war seit 1992 mit der Ausnahme Athen und London bei allen Spielen erfolgreich. Sie hat das längst verdient, möchte ich sagen. sagen. Andreas Toba, den habe ich häufig getroffen, schöne Gespräche geführt. Ich mag ihn einfach als Mensch. Wir erinnern uns auch an seinen unfassbaren Teamgeist 2016 bei Olympia, als er mit einem Kreuzbandriss seine Übung am Pauschenpferd absolvierte, die er mit den Höchstwerten im deutschen Quartett dann abgeschlossen hat. Nur damit die deutsche Mannschaft überhaupt ins Finale einziehen konnte, sich fürs Finale qualifiziert hat. Es gibt sicherlich erfolgreichere Kandidaten für die Fahne als ihn, aber es wäre schon nochmal irgendwie ein Ausdruck des Respektes auch für das, was er damals geleistet hat. Ich mag ihn und ich würde es ihm menschlich einfach gönnen.
Und ich sag's nochmal, alle, die da draufstehen, hätten es auch verdient. Also von daher, man kann sich eigentlich gar nicht falsch entscheiden. Wen würdet ihr aber wählen? Schickt uns gerne mal eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer, an die 0331-298-5028. 0331-298-5028.
Stand jetzt aktuell.
Die deutsche Handballnationalmannschaft, die macht sich jetzt auf den Weg nach Tokio und vor dem Abflug, da hat Bundestrainer Alfred Gislason den Medien noch Rede und Antwort gestanden und hat über die Chancen und Ziele in Tokio, aber auch die Vorbereitung seiner Mannschaft gesprochen. Wie zufrieden ist Gislason denn mit dem Stand jetzt?
Erstmal denke ich, ist die Woche sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben sicher nicht hart trainiert, aber schon lange Trainingseinheiten, wo es viel um Taktik ging, sowohl vor allem die ersten Tage Abwehr und dann die letzten Tage auch mehr Angriff. Und ich denke, dass wir uns ganz gut eingespielt in diese kurze Zeit, aber da ist dann trotz allem schon ziemlich Luft nach oben.
Luft nach oben, das war auch der Eindruck, den man in den beiden Testspielen gegen Brasilien und Ägypten bekommen hatte.
Die waren sehr unterschiedlich, diese beiden Spiele, wo die Brasilianer sehr offene und aggressive Abwehr gespielt haben. Da hatten wir ein bisschen Probleme am Anfang, aber das immer besser und besser lösen können mit der Spielzeit. Hatten aber auch da Phasen drin, wo wir die Abwehr ziemlich passiv waren. Ägypter, muss man sagen, spielen eher so einen europäischen Stil mit ihren spanischen Trainer und sind körperlich eine sehr starke Mannschaft, eine sehr talentierte Mannschaft und gehören sicher zu einem erweiterten Kreis der Titelkandidaten. Und ich denke, ich habe das Spiel jetzt heute Morgen, bin ich durchgegangen nochmal auf Video. Aber vieles Gutes, was wir da gemacht haben.
Und aufgrund dieser Erkenntnisse, wo steht seine Mannschaft für Gislason, stand jetzt im Vergleich zu den Teams, gegen die es dann bei Olympia gehen wird? Also neben Brasilien sind das ja Europameister Spanien, Rekordweltmeister Frankreich, Norwegen und Argentinien.
Man weiß nicht, wie die Mannschaften stecken in ihrer Vorbereitung. Wir hatten sehr wenig Zeit, unsere Spieler haben sehr lange Bundesliga gespielt und ich kann ja nicht viel Belastung hochfahren. Man weiß, ich denke erst in Tokio beim ersten Spiel erst vergleichen, so richtig, wo die stehen.
Aber worauf kommt es aus Gislasons Sicht bei Olympia jetzt besonders an? Was sind die Erfolgsfaktoren der Mannschaft, beziehungsweise die Faktoren, die vielleicht auch zum Stolperstein fürs Erreichen der eigenen Ziele werden könnten?
Also obwohl unser Angriff recht gut läuft momentan, da ich denke, hängen unsere Erfolgschancen sehr stark mit unserer Abwehr zusammen. Dadurch natürlich auch unsere Torhüterleistung. Das ist unsere Bank. Wir müssen uns da auch noch steigern gegenüber diesem Spiel. Aber wir haben eigentlich von dem Kader her eine sehr gute Abwehrmannschaft, aber nicht unbedingt in die Breite, was in den Block geht. Und da ist schon ist eine große Stärke, aber auch unser großes Problem, falls es zu Verletzungen kommt.
Die Torhüterposition hat Gislason angesprochen. Wem er da allerdings das Vertrauen als Nummer 1 schenkt, Jogi Bitter oder Johannes Wolf, das wollte Gislason nicht direkt sagen.
Ja, die sind alle sehr gut drauf. Wir haben natürlich, das sind, sagen wir, die Positionen, die am meisten Erfahrung hat bei uns. Mit drei sehr erfahrene Torhüter. Ich hatte mir schon kurz vor Saisonende schon ein bisschen Sorgen gemacht, da wo Andi Wolf ja mehr als einen Monat keinen Handball gesehen hat, weil so früh Ferry war in Polen und Jogi aus der Verletzung kam und so weiter. Das war erst am Ende, sah es richtig gut aus, aber jetzt im Trainingslager machen die alle sehr guten Eindruck. Gerade die Stärke von uns ist, dass wir haben mehrere sehr gute Torhüter. Ich kann nicht sagen, dass der eine Nummer 1 ist und der andere Nummer 2 ist, sondern auch so werde ich da handhaben.
Nur so viel verriet Gislason. Silvio Heinevetter ist einer der beiden Reservisten, die außerhalb des Olympischen Dorfes untergebracht werden müssen. Und welches Ziel gibt Gislason jetzt der Mannschaft mit auf den Weg, beziehungsweise welches Ziel gibt er aus?
Unser Ziel ist, geben wir uns eigentlich selbst. Also da kann keiner sagen, wir müssen eine Medaille holen, aber unser Ziel ist mit Sicherheit ein gutes Turnier zu spielen und zielen zuerst natürlich darauf, ins Halbfinale zu kommen. Wir wissen aber, dass unsere Gegner auch sehr gut sind und dass wir ja ein bisschen Glück haben müssen und gut reinkommen müssen.
Alfred Gislason vor dem Abflug der DHB-Auswahl zu den Olympischen Spielen in Tokio. Die O-Töne haben uns die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID übermittelt. Und die Olympischen Spiele, die könnt ihr in Kooperation mit dem SID natürlich auch bei uns auf meinsportpodcast.de verfolgen mit unserem Podcast Flair der Ringe. Da sind wir natürlich jeden Tag während der Olympischen Spiele für euch da mit den Tageszusammenfassungen. Aber im Vorfeld haben wir auch schon was vorbereitet, nämlich Olympedia, unsere akustische Enzyklopädie zu den Olympischen Spielen. Da stellen wir euch die einzelnen Sportarten mit ihrer Geschichte, ihrer Entwicklung, mit den größten Stars und allem Wissenswerten vor, was ihr einfach kennen solltet, damit ihr bei Olympia dann über die Sportarten auch entsprechend fachkundig reden könnt. Also unbedingt reinhören, Flair der Ringe abonnieren hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
Am Sonntagabend, 23.54 Uhr, da fiel die Entscheidung. Italien ist Europameister im Fußball. Die Elf von Trainer Roberto Mancini entschied dieses denkwürdige Finale in Wembley in einem dramatischen Elfmeterschießen für sich. Von 9 Elfmetern wurden 4 verschossen, 2 auf jeder Seite. Tja, und dann lag beim 5. Schuss für England alles auf den Schultern des erst 19-jährigen Bukayo Saka. Und der scheiterte am Spieler des Turniers, an Gianluigi Donnarumma. Und damit fuhren die Italiener dann ihren zweiten EM-Triumph nach 1968 ein. Verdient, das sagt ZDF-Experte Christoph Kramer und sein Kollege Per Mertesacker, der hofft, dass die drei jungen Fehlschützen der Engländer Rashford, Sancho und Saka aus diesem traurigen Ereignis lernen können, auch mit Blick auf die WM 2022 in Katar. Wir haben gestern schon mal zurückgeblickt auf dieses EM-Finale, machen das jetzt aber nochmal mit den ZDF-Kollegen Christoph Kramer und Per Mertesacker, und die haben sich so geäußert, Christoph Kramer, zum verdienten EM-Sieg der Italiener.
Ja, also ich glaube, in der K.O.-Phase, wer gegen Belgien, Spanien und England dann am Ende gewinnt, der hat es auch verdient. Und von daher, sie haben ein tolles Turnier gespielt, facettenreiche Spielanlage und am Ende unterm Strich verdient.
Das ist dann auch nochmal der O-Ton von Per Mertesacker zu Englands Elfmeterschützen Rashford, Sancho und Saka.
Die drei haben halt ein Durchschnittsalter von 21 Jahren, ne? Und da hätte man sich erhofft, dass entweder ältere Spieler sagen, sie würden ganz gerne schießen, weil sie ein bisschen mehr Erfahrung haben. Die drei standen zum Schluss, haben alle drei verschossen, und das ist natürlich kein schönes Ereignis für so junge Spieler. Es ist trotzdem noch eine sehr, sehr junge Mannschaft, die einiges lernen wird aus dieser Erfahrung. Im Moment negative Erfahrung, hoffentlich können sie es irgendwann ins Positive ummünzen.
Jetzt haben die beiden Experten des ZDF ja über 4 Wochen diesen Expertenjob ausgeführt. Christoph Kramer ja nach 2018 zum zweiten Mal bei einem großen Turnier. Was hat er zu diesem Job zu sagen? Wie hat er ihm gefallen in der fußballfreien Zeit?
Mir hat es viel Spaß gemacht. Es ist ja auch immer so eine Sache, es macht nur Spaß, wenn die Kollegen auch korrekt sind. Der Per ist unnormal korrekt. Den hatte ich schon 2014 lieb gewonnen. Und dann macht das Ganze ja auch Spaß. Es ist interessant, beim Fernsehen zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir macht das auch generell Spaß. Aber es kommt immer darauf an, wie so die Chemie ist.
Und wie klappte die Zusammenarbeit mit Christoph Kramer, Per Mertesacker?
Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil das gesamte Team vom ZDF hat eigentlich einen unglaublichen Job gemacht, hat uns relativ einfach gemacht. Und wir kannten uns halt eben gut, haben unseren größten Erfolg zusammen gefeiert. Deswegen hat man eine gewisse Beziehung, eine Bindung, die man natürlich jetzt gerne wieder aufleben lässt. Aber es war auch so, dass wir natürlich während des Turniers extrem viele Situationen hatten, wo wir ja auch selbst erstmal schlucken mussten. Ne? Mit der Christian-Eriksen-Geschichte, das war, ich glaube, erster Sendetag, geht mal schnell rein und redet mal über so eine Szene. Da hat man dann halt gemerkt, dass der andere einem doch die Sicherheit gibt. Und deswegen war es eine tolle Zusammenarbeit und ich freue mich aufs nächste Turnier.
Die ZDF-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer im Kurzinterview zu ihrem Job beim ZDF während der Fußball-Europameisterschaft 2021 und natürlich auch zum Finale zwischen England und Italien, das ja denkwürdig endete in einem Elfmeterschießen, das, oh Wunder, die Italiener und nicht die Engländer gewonnen haben.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist Jim Gottfriedsson vom Handball-Vizemeister Flensburg-Handewitt. Denn der ist zum Spieler der abgelaufenen HBL-Saison gewählt worden. Er warf 177 Tore, bereitete 210 weitere vor und bekam von den Fans 34,8% der Stimmen. Glückwunsch dazu.
Und Flop des Tages sind der Hass und die rassistische Hetze, die den englischen Elfmeterschützen aus dem EM-Finale seit ihren Fehlschüssen im Netz entgegenschlagen. Premierminister Boris Johnson und Prinz William, die verurteilten diese Hetze. Dieses England-Team verdient es, als Helden verehrt und nicht rassistisch beschimpft zu werden. Das hat Premierminister Boris Johnson getwittert und Prinz William, der hat gefordert, dass alle Beteiligten für ihr abscheuliches Verhalten zur Rechenschaft gezogen würden. Das sind schöne Worte und auch richtige Worte bei Twitter, aber ich hoffe, da folgen auch entsprechende Taten, sonst wäre das Ganze noch floppiger.
Geburtstagskind des Tages.
Stellvertretend für alle anderen Geburtstagskinder am heutigen 13. Juli, da gratulieren wir mal zum 51. André Tiwoncik, Ex-Stabhochspringer. Tiwoncik ist ein ehemaliger deutscher Athlet, der 1992 mit Olympiabronze seinen größten Erfolg feierte. In Barcelona übersprang er damals 5,95 Meter und stellte damit eine persönliche Bestleistung für sich auf. Und damals startete der gebürtige Weißrusser übrigens noch nicht für den DLV, sondern damals für die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, also quasi den sportlichen Nachfolger der Sowjetunion oder Übergangsnachfolger der Sowjetunion.
Gucken wir auf den nächsten Mann, der einen, ich würde fast sagen, klangvollen Namen hat. 30 wird heute der kanadische Skispringer Mackenzie Boyd-Glose. Er wird heute 30 Jahre, habe ich gerade gesagt. In Kanada ist Boyd-Glose einer der besten Skispringer überhaupt, gewann viermal die nationale Meisterschaft, aber international, sagen wir mal, nur einer von vielen. Seine beste Platzierung bei einer Vierschanzentournee, da war er allerdings eben auch schon mit dabei, ist zum Beispiel ein 37. Platz in der abgelaufenen Skisaison.
Und trotzdem wird ihm bei uns gratuliert. So sind wir. Wir wünschen nämlich allen Geburtstagskindern des Tages alles Liebe und Gute, auch den nicht ganz so sportlichen. Da nehmen wir ihn jetzt mal raus. Der ist natürlich schon sportlich, aber auch wenn ihr nur quasi Sport hört oder guckt und Geburtstag habt, dann seid natürlich auch herzlich beglückwünscht. Dann sollt auch ihr selbstverständlich heute ganz, ganz toll feiern.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 13. Juli ist ein ganz besonderer Tag in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften und deshalb blicken wir auch auf ganz besondere Art zurück, sowohl auf den 13. Juli 1930, als die erste Fußball-WM in Uruguay eröffnet wurde, und auf den 13. Juli 2014, als Deutschland in Brasilien letztmals die WM gewinnen konnte. Zwei schnelle Turnierrückblicke in je 60 Sekunden, aber Vorsicht, sie könnten Ironie enthalten.
Die WM in 60 Sekunden. 1930.
Stellt euch vor, es ist WM, aber zumindest aus Europa will keiner hin. Klingt komisch, war aber 1930 so. Uruguay, zu weit weg und irgendwie auch viel zu exotisch.
Look at this country! You are gay.
3 Wochen mit dem Schiff über den Atlantik, das wollten dann nur die Franzosen, Belgier, Rumänen und Jugoslawen sich zumuten und die genossen 20 Tage ohne Training, aber voller Kreuzfahrtfeeling und bestem Essen.
Also heute haben wir als Appetit am Regatton mariniert, Porte von Kral, Beluga Kaviar, Eier.
Vor allem Jugoslawiens Torwart Jaksic langte richtig zu und futterte sich 16 Kilo Übergewicht an. Sein Motto am Buffet:
Ich nehme alles.
Sportliches Schwergewicht der WM war Gastgeber Uruguay, die gewann nämlich am Ende den Titel. Der fleißigste WM-Teilnehmer dagegen kam aus Belgien und hieß Jean Langenu. Der war nicht nur der Schiedsrichter des WM-Finals, sondern er schrieb auch den Spielbericht für den Kicker. Und mit dem im Gepäck reiste er dann nach Hause, wo der Artikel 3 Wochen später im Magazin dann auch veröffentlicht wurde.
Die WM in 60 Sekunden. 2014.
Ach, die deutschen Sternstunden von Brasilien 2014. Wer erinnert sich nicht gerne an das 7:1 im Halbfinale gegen den Gastgeber? Oder dann war da ja auch im Finale gegen Argentinien noch. War ja auch nur der eine. Es lief aber alles für die DFB-Auswahl. Naja, nur den Torschützenkönig stellte man nicht. Letztlich aber auch egal, oder, Thomas Müller?
Den scheiß goldenen Schuhe kannst du hinter die Ohren schmieren.
Apropos Ohren. Hinter denen lagen Jogi Löws Haare nach dem Sturzregen im USA-Spiel besonders sexy. Damit gewann Deutschland auch den Mr. Wet T-Shirt Contest der WM. Und das schönste Quartier hatte der DFB sowieso extra selbst gebaut, ganz nach Jogis Wünschen.
Das ist schon was anderes als der soziale Wohnungsbau.
Es fehlte an nichts. Föhn für Jogi, Playstation für Poldi und eine Eistonne für Merte. Die Top-Basis für ein starkes Turnier, an das sich Finalpechvogel Christoph Kramer leider nur noch schemenhaft erinnert. Gehirnerschütterung und am Kopf eine
Brüche so groß wie ein Entenei.
Aber zum Glück ließ Oliver Bierhoff ja einen abendfüllenden Film zur WM produzieren, konnte Christoph Kramer alles nachgucken, auch wenn der Film nun cineastisch wahrlich keine Sternstunde war.
Stand jetzt aktuell.
Die Entscheidung um den NBA-Titel naht. Die Phoenix Suns, die haben in der Nacht zu Mittwoch ihren zweiten Matchball gegen die Milwaukee Bucks. 2-1 steht es in der Serie, jetzt nur noch für die Suns, nachdem die Bucks dank einer Weltklasseleistung von Giannis Antetokounmpo in Spiel 3 verkürzen konnten, den ersten Matchball gegen sich abwehren konnten. Tja, hat sich damit das Momentum in der Serie jetzt zugunsten der Bucks gedreht? Können die auch das zweite Heimspiel zum Sieg und damit zum Ausgleich in der Serie nutzen? Oder machen die Suns doch alles klar in Spiel 4. Wir haben mal Patrick Rebin, unseren NBA-Experten vom Triple-Double-Podcast, um seine Einschätzung gebeten.
Ja moin, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Bucks es tatsächlich schaffen auszugleichen. Vergangene Nacht plus 20 Punkte und dazu eben erneut die Chance in Spiel 4 vor heimischem Publikum zu spielen. Das kann dein Team schon wirklich ordentlich beflügeln. Dazu kommt, dass Giannis sich vergangene Nacht wieder einmal von seiner absolut besten Seite gezeigt hat. 41 Punkte, 13 Rebounds hatte und insgesamt 5 Spieler zweistellig punkten konnten. Die Suns hingegen, ja, die hatten kaum einen Rhythmus im Spiel und das Geheimrezept, was sie so erfolgreich gemacht hat, hatte nicht funktioniert. Zum einen mal der Teambasketball, zum anderen haben sie es nicht geschafft, früh so viel Druck zu machen, dass der Gegner kollabiert und sich somit den Vorteil des Blitzstarts ins Spiel sozusagen nicht sichern konnten. Vor allem im zweiten und dritten Viertel haben die Suns sich ordentlich abkochen lassen und wenig von ihrem Spiel gezeigt. Das kann den Bucks jetzt auch das nötige Oberwasser geben, um dann daheim im Pfizer Forum vor ihren Fans sich auch Spiel 4 zu sichern. Das ist dann so ein bisschen dieses häufig zitierte Momentum, das nun eben so ein bisschen bei den Bucks liegt. Ja? Für Phoenix geht es aber jetzt auch um einiges in dem Spiel. Wenn sie es wiederum schaffen können, sich das Momentum zurückzuholen, den Sieg aus Milwaukee zu entführen und sich die 3-1-Führung zu greifen, dann wird es wirklich extrem schwer für die Bucks noch einmal zurückzukommen. Dem sind sich die Jungs um Giannis aber auch bewusst, weshalb sie dann alles daran setzen werden, um Spiel 4 zu Hause vor den heimischen Fans zu gewinnen und die Serie auszugleichen.
Sagt Patrick Rebin vom Triple-Double-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Kriegt ihr bei uns und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt. Unbedingt abonnieren.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Och je. Die EM ist vorbei. Wimbledon ist vorbei. Bleibt jetzt noch als ganz großes Sportevent am heutigen Tag nur die Tour de France. Da strahlt mein Gegenüber Malte, die kehrt aus dem zweiten Ruhetag zurück. Mit welchen Etappen, Malte?
Ja, mit einer ganz bergigen. Wir sind nämlich in den Pyrenäen und es gilt heute auf den hügeligen 169 Kilometern 3 Pässe zu erklimmen und insgesamt 4 Anstiege hochzufahren, ehe es dann zurück ins Ziel im Tal geht. Das Ziel liegt in Saint-Gardin und das Peloton muss sich heute auf Ausreißversuche einstellen, wird also ein bisschen unruhig dann. Und bei diesen Ausreißversuchen, da werden sich dann sicherlich auch die Kandidaten, die sich Hoffnungen auf das Bergtrikot machen, beteiligen, um einfach ein paar Punkte zu machen.
Na und wer gewinnt?
Ja, wenn ich das wüsste, Siegprognosen auf solchen Etappen, also für mich nahezu unmöglich. Es gibt bestimmt Experten, die das auf jeden Fall können, aber da reicht meine Expertise definitiv nicht aus, denn da muss man so viel beachten. Wer hat die besten Beine an dem Tag? Wer arbeitet in der Fluchtgruppe mit? Wie arbeitet diese Fluchtgruppe zusammen? Was macht das Feld? Wie reagieren die denn überhaupt auf die Ausreise? Da gibt es so viele Unbekannte. Also seriös könnte ich das jetzt nicht prognostizieren.
Aber ich höre dir trotzdem immer wieder gerne zu. Ein ganz neuer Blick mit dieser Fachkenntnis im Ohr gucke ich mir das dann auch an und bin sehr gespannt, was am Ende dabei herauskommt. Fachkenntnis habe ich dann schon eher beim Tennis in Hamburg. Das wird jetzt gespielt, da freue ich mich auch sehr darauf, dass wieder dieses, also erst waren ja die Frauen am Start, jetzt die Männer. Philipp Kohlschreiber gestern das Achtelfinale erreicht, Maximilian Marterer trifft leider im deutsch-deutschen Spiel auf Dominik Köpfer, Daniel Altmaier auf Philipp Krajinovic und Jan-Lennard Struff auf Laszlo Djere.
Und unser Kollege Andreas Thies übrigens von Chip & Charge, der ist vor Ort in Hamburg, der schaut sich das Ganze in den nächsten Tagen mal aus der Nähe an. Und wenn es was Wichtiges zu vermelden gibt, dann wird er sich sicherlich auch bei uns hier mal dann zu Wort melden. Vielleicht ja morgen schon, wenn es ein Thema gibt, das das Tagesgespräch in Sachen Tennis so sehr bestimmt. Wir sind auf jeden Fall für euch mit Stand jetzt morgen wieder da.
Und darauf freuen wir uns. Ab 7.07 Uhr wieder mit neuen Themen. Zwischenzeitlich abonniert sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt gerne eine Bewertung, besternt uns bei iTunes. Und insgesamt ist das Portfolio bei meinem Sportpodcast so groß, dass es sich immer lohnt, da mal reinzuklicken.
Ja, wir sagen ja nicht umsonst, wir haben hier Sport für die Ohren rund um die Uhr. Und wenn euch selbst diese Auswahl noch nicht reicht, dann hört doch auch noch mal rein bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Auch die senden rund um die Uhr ein lineares Programm. Wir sind ja on demand zu hören, aber die senden linear und alle 15 Minuten haben sie Sportnachrichten für euch. Also da kriegt ihr wirklich alles Wichtige des Tages immer wieder frisch auf die Ohren. Solltet ihr unbedingt reinhören über DAB Plus oder über den Webstream auf sportradio-deutschland.de. Und mit diesen Tipps entlassen wir euch in den Sporttag und sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. So, und jetzt gibt's Pommes, oder?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich nehme Rot-Weiß.
Ja, ja, natürlich.
Ja, ja, da kann es ja jetzt losgehen. Es ist nie zu früh.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.